Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Hier sind die philosophischen Brocken. Am Mikrofon Herbert Rachowitz. Was lesen Mitglieder der Redaktion der Philosophischen Brocken? Welche Buchempfehlungen sprechen sie aus? In der heutigen Sendung stellen wir Ihnen 6 Bücher vor. Der Bogen, den sie umspannen, ist groß. Er umfasst eine Untersuchung zum theologischen Thema der Trinität, eine Sammlung von Gesprächen mit dem chinesischen Autor und Künstler Ai Weiwei, eine Anthropologie zum Glück, einen Beitrag zur Bildungsforschung, eine Darstellung der heutzutage mehr und mehr schwindenden Aufmerksamkeitsfähigkeit und eine Analyse des Umgangs mit modernen Seelenkrankheiten. Die erste Empfehlung stammt von David Wagner. Er hat Paul Thoms »The Logic of the Trinity« gelesen.
Das Christentum hat ein Problem. Sie würden vielleicht sagen, es hätte, gerade heute, mehr als bloß eines. Und so Unrecht haben Sie damit nicht. Doch das christliche Problem, über das ich im Zusammenhang mit dieser Buchempfehlung sprechen möchte, ist ein Problem, das sich aus der Interpretation heiliger Schriften ergibt und das auch für religiös unmusikalische Menschen eine spannende Lektüre liefert. Es geht darum, dass das Christentum sich einerseits als monotheistische Religion versteht, andererseits aber, im Gegensatz zu seinen Konkurrenten Judentum und Islam, aufgrund seiner Genese einen Gottesbegriff entwickelt hat, der zusätzlich zu seiner Eigenschaft, das Absolute zu bezeichnen, in seiner Einheit 3 Aspekte birgt, nämlich Gott Vater, Gott Sohn und den Heiligen Geist. 1 oder 3. Und wenn 3, dann wie 3, damit eines weiterhin eines bleibt. Dass dieses Problem kein kleines ist, beweist die Tatsache, dass diese Frage zu einer frühen Spaltung des Christentums in eine römisch-katholische Glaubensgemeinschaft und eine griechisch-orthodoxe Glaubensgemeinschaft geführt hat. Nun können Sie erwidern, alles gut und schön, warum soll mich das als säkularen Philosophen des 21. Jahrhunderts noch interessieren? Nun, ich meine schon allein die Tatsache, dass diese Problemstellung über mehrere Jahrhunderte hinweg eine Vielzahl kreativer und vor allem auch philosophisch-konzeptionell kreativer Lösungsvorschläge erfahren hat, könnte ein Grund sein. Nur ein paar Beispiele aus dem Frühchristentum. Bezeichnet man den Sohn Gottes als Abglanz der Herrlichkeit, ist sein Licht schwächer als das der Lichtquelle. Das kann aber nicht sein, denn Gott ist eben gleichermaßen Vater, Sohn und Geist. Es ist also wichtig, dass es innerhalb der Dreifaltigkeit nicht zu einer Abstufung der Personen kommt. Aus Sicht der Westkirche dürfen Vater, Sohn und Geist nicht als jeweils weniger mächtige Hypostasen oder Seinsstufen begriffen werden. Zu Beginn des 3. Jahrhunderts bringt der Theologe Tertullian ein einprägsames Bild. Man stelle sich Gott als ein natürliches Gewässer vor. Die Quelle, Gott Vater, der Sohn der Fluss, der Heilige Geist, die vielen Bewässerungskanäle, die aus diesem Fluss entspringen. Wie die Quelle ist der Vater unerschöpflicher Ursprung der Gottheit, wie der Fluss aus der Quelle entspringt, so geht der Sohn aus dem Vater hervor, und so wie das Wasser durch Wasserkanäle die Felder fruchtbar macht, so verteilt sich der Heilige Geist unter den Gläubigen. Der Vorteil dieses Bildes: aus der Vogelperspektive sehen wir nur ein Gewässer, das 3 Bezeichnungen und leicht variierende Funktionen hat. Das Problem: der Fluss war irgendeinmal noch kein Fluss. Fluss und Kanäle sind also nicht zeitgleich mit der Quelle entstanden. Und gerade die zeitliche Abfolge, wie sie um das Jahr 318 Arius von Alexandrien vorgeschlagen hat, ist keine Lösung des Problems. Für Arius ist Gott im eigentlichen Sinn ein überzeitliches Wesen. Alles Existierende hat einen Anfang in der Zeit, Gott nicht. Wenn Gott Sohn nicht schon immer als Aspekt Gottes gegeben war, dann müsste er einer eigenen ontologischen Ebene als durch den Vater gezeugt, geschaffen und gegründet zurechenbar sein. Was als Lösungsvorschlag entstand, um den jüdischen Monotheismus vor christologischer Verunreinigung zu retten, brachte Arius prompt die Exkommunikation ein. Etwa 20 Jahre nach Arius hat sich Markel von Abdyra eines geometrischen Gleichnisses bedient. Aus dem Punkt, der den Ursprung in Gott bezeichnet, entsteht durch Hinzukommen des Zweiten, des Sohnes, eine Linie, die sich, sobald der dritte Punkt hinzukommt, zu einem Dreieck ausdehnt. Die Fläche des Dreiecks nun symbolisiert das ungeteilte Auftreten von Vater, Sohn und Geist. Auch diese Lösung ist fehlgeschlagen, denn Ausdehnung ist Bewegung im Raum und impliziert ein Vorher und Nachher. Gott soll aber immer schon drei in einem gewesen sein. Eine Reihe von frühchristlichen Problemen betreffen die Begriffsbildung und gründen in der Übersetzung heiliger Texte vom Griechischen ins Lateinische. Heute würden wir sagen, es sind sprachphilosophische Probleme. So wird zum Beispiel zwischen Hypostase als Wesensstufe und dem griechischen Wort für Wesen, Usia, nicht immer klar unterschieden. Im lateinischen Westen kommt es zu einer Verdoppelung der Usia, indem man sie mit Essentia und Substantia übersetzt. Und dazu kommt, dass Substantia ja eigentlich die Übersetzung von Hypostasis ist. Sie sehen, ein Problem ergibt das andere. In der Formulierung des christlichen Apologeten Athenagoras aus dem Jahr 177 kommt bereits zum Ausdruck, worüber sich auch noch 1000 Jahre später Philosophen den Kopf zerbrechen werden. Ich zitiere: Worin besteht die Einheit des Sohnes mit dem Vater? Worin die Gemeinschaft des Vaters mit dem Sohn? Was ist der Geist und worin besteht die Vereinigung der Genannten und die Differenzierung der so Geeinten? Zitat Ende. Paul Thom, der Nachname lautet buchstabiert Theodor Heinrich Otto Mater, Paul Thom also, ein Professor an der University of Sydney, hat 2012 bei der New Yorker Fordham University Press ein Buch mit dem Titel The Logic of the Trinity herausgebracht. Diese Studie über die Logik der trinitarischen Erklärungsmodelle setzt bei Augustinus im 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung an und arbeitet sich kapitelweise anhand exemplarischer Denker wie Boethius, Abelard, Petrus Lombardus, Bonaventura, Albert, Thomas von Aquin und Duns Scotus bis zu William von Ockham vor. Das Buch ist in mehrerer Hinsicht bemerkenswert, zunächst einmal deshalb, weil es gar keine vergleichbare Studie gibt, besonders aber, weil Paul Thom die trinitarischen Schriften dieser Denker daraufhin untersucht, wie sie das aristotelische Bezugssystem für ihre Zwecke nutzen und individuell erweitern. Aristoteles galt im Mittelalter als unumschränkte Autorität in Sachen Logik, so ist es kein Wunder, dass sich bei allen von Augustinus bis Ockham dieser Bezugspunkt findet. Paul Thom stellt aber nicht bloß Vergleiche an. Er erklärt in jedem seiner Kapitel den relevanten kirchenhistorischen Kontext. Denn wie sich zeigt, waren Bibelexegese, Logik und die Forderungen der Kirchenpolitik nicht immer einfach auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Mich persönlich hat The Logic of the Trinity vor allem deshalb beeindruckt, weil Paul Thom die einzelnen Trinitätsmodelle sehr übersichtlich anhand von Diagrammen darstellt. So kann man von einem Denker zum anderen beobachten, wie die konzeptuellen Strukturen, die die Dreifaltigkeit erklären sollen, an Komplexität gewinnen. The Logic of the Trinity ist ein gut geschriebener Beitrag zur Geschichte der Logik und ein praktisches Hilfsmittel für jeden, der sich in den teils schwierigen Schriften der mittelalterlichen Schulphilosophie zurechtfinden möchte. Entstanden ist es aus einem vom Australian Research Council geförderten Forschungsprojekt, das sich mit der Rezeption der aristotelischen Kategorienschrift in den byzantinischen, arabischen und lateinischen Traditionen beschäftigt. Ein Forschungsprojekt, bei dem unter anderem auch John Marenborn mitarbeitet.
Natascha Gruber war auf den Spuren von Ai Weiwei unterwegs und empfiehlt Hans-Ulrich Obrist Ai Weiweis Peaks with Hans-Ulrich Obrist.
Das Buch ist entstanden aus einer Serie von Interviews, die der deutsche Kurator und Co-Direktor der Serpentine Gallery in London, Hans-Ulrich Obrist, mit Ai Weiwei im Laufe von mehreren Jahren geführt hat. Nun, wer ist Ai Weiwei? Ai Weiwei ist ein chinesischer Künstler, der bekannt geworden ist, vor allem mit seiner Konzept- und Installationskunst. Er gehört heute zu den international bekanntesten Vertretern der zeitgenössischen chinesischen Kunstszene. Er arbeitet weiters auch in den Bereichen Design und Architektur und ist in diesem Zusammenhang auch bekannt geworden für die Mitgestaltung des Olympiastadions The Bird's Nest für die Olympischen Sommerspiele 2008 in Beijing. Ai Weiwei ist der Sohn des in China sehr berühmten Dichters und Regimekritikers Ai Qing, der 20 Jahre in der Verbannung in der Mandschurei in Westchina nahe der Grenze zur Mongolei verbracht hat. Ai Qing wurde später rehabilitiert und gilt seither als eine der wichtigsten Figuren der chinesischen Literatur. Auch Ai Weiwei selbst ist in und mit seiner Kunst politisch provokant und radikal. Er zählt zu jenen Künstlern der chinesischen Avantgarde, die Kunst als politische Aktion und gesellschaftliches Engagement verstehen. Er gelangte dadurch immer wieder in Auseinandersetzungen mit den chinesischen Behörden, darunter Hausarrest, Auflösung seines Studios oder Schließung seiner Internetseiten. 2011 wurde Ai Weiwei am Flughafen von Hongkong festgenommen und an einem unbekannten Ort für ein paar Monate inhaftiert. Er wurde später unter strengen Auflagen und hoher Kaution wieder freigelassen, aber dieser Vorfall und vor allem sein ungewisser Verbleib für mehrere Wochen hindurch hat auch in den westlichen Medien für große Aufmerksamkeit gesorgt. Ai Weiwei dokumentiert und kommentiert in seinen Projekten die gravierenden Veränderungen, die derzeit in China seit der wirtschaftlichen und auch gesellschaftlichen Öffnung stattfinden. Er porträtiert ein modernes China, das sich dem Westen geöffnet hat, aber auch ein China der Menschenrechtsverletzung und der Umweltzerstörung. Bezüge und Referenzen in seiner Arbeit finden sich nicht nur in der chinesischen, sondern auch in der westlichen Kunst. Zum Beispiel Marcel Duchamp, Andy Warhol oder Jasper Jones. Denn Weiwei hatte 12 Jahre in New York gelebt und Kunst studiert, bevor er 1993 wieder nach China zurückkehrte. Zu seinem Markenzeichen oder Signature Style gehören für westliche Maßstäbe riesige überdimensionale Installationen, wie zum Beispiel die für die Documenta in Kassel oder für die Art Basel. Weiters verwendet er oft alte, antike oder historische Objekte, die er dann in einen neuen Kontext stellt, wie in der Installation Colored Vases von 2006, wo er prähistorische Vasen in Industriefarbe taucht, um sie so zu einem postmodernen Gegenstand zu verwandeln. Ai Weiwei lebt heute im Beijinger Kunstbezirk Dashanxi, wo er die Galerie Art China Archives and Warehouse, eine Art Space für experimentelle Kunst leitet. In den 4 Interviews, die in den Büchern abgedruckt sind, da erzählt er von seinem künstlerischen Werde- und Entwicklungsgang, also angefangen vom Zeichnen und Malen bis zur Konzept- und Installationskunst über die Jahre in New York und den Einfluss und die Bedeutung seines Vaters. Er hat ja auch in seiner Kindheit gemeinsam mit seinem Vater, also die Familie hat mit seinem Vater in der Verbannung gelebt, diese 20 Jahre. Und das hat natürlich auch Weiwei sehr geprägt. Ich möchte ja nur ein paar Facetten herausgreifen aus diesen Interviews. Das ist einmal der Internetblog. Weiwei hat von 2006 bis 2009 einen Internetblog geführt, in dem Tausende, wenn nicht Millionen Leute seinen Alltag verfolgen konnten. Aber nicht nur seinen Alltag, sondern auch die Auseinandersetzungen mit den chinesischen Behörden und der Polizei hat er genau mit dokumentiert, fotografiert und in den Blog gestellt. Er entwickelte diesen Blog als Kunstwerk für sich oder als Integration in sein eigenes künstlerisches Arbeiten. indem er da eben jahrelang mehrere hundert Notizen und Fotos pro Tag auf den Blog gestellt hat. Leute konnten dazu kommentieren und debattieren und so weiter. Also eine interaktive, über Jahre hinweggehende globale Auseinandersetzung und Verfolgung dieses Lebens in Peking, das er geführt hat. Weiters bespricht er eine Publikationsreihe, die ihn auch sehr bekannt gemacht hat, und zwar The Black, The White and The Grey Books, die er Mitte der 90er Jahre publiziert hat, und zwar gleich unmittelbar nach seiner Ankunft in Peking, als er eben von den USA aus New York zurückgekehrt ist, hat er hier in diesen drei Büchern, die auch vom Cover her schwarz, weiß und grau sind, die erste Zusammenstellung von experimenteller Kunst und Konzeptkunst in China gemacht, gilt somit als die erste Dokumentation dieser Avantgarde-Kunst in China. Und was hat Ai Weiwei zur Architektur gebracht, fragt ihn Obrist. Ai Weiwei, der selbst nie Architektur studiert hat, nennt zwei Einflüsse. Erstens Frank Lloyd Wright und das Guggenheim Museum in New York. Und zweitens, man höre und staune, ein Buch über das Wittgenstein-Haus in Wien, das wir alle kennen, das also Ludwig Wittgenstein für seine Schwester entworfen hat. Er selbst, Herr Weibe, hat nach seinen Angaben im Interview nach der Inspiration dieses Hauses, also dieses Wittgenstein-Hauses, sein eigenes Studiogebäude an einem Nachmittag gezeichnet, entworfen und in 6 Tagen fertiggestellt. Also für chinesische Maßstäbe normal, wie er sagt, wo ihm selbst bautechnische Großprojekte nicht in Jahren, sondern von innerhalb von wenigen Monaten fertiggestellt werden. Oder besser gesagt, aus dem Boden gestampft werden, was ja auch in China, vor allem in Beijing, also in manchen Stadtteilen der Fall ist. In Österreich hat Ai Weiwei bisher das Projekt Hoher Dachstein im Jahr 2010 realisiert. Da wurde ein 4 Tonnen schwerer Felsen von China den ganzen Weg bis auf den Dachstein hinauf transportiert, als Gedenkstein zur Erinnerung an das schwere Erdbeben in Sichuan im Jahre 2008, wo mehrere tausend Menschen ums Leben kamen. Insgesamt ist dieses Buch, also die Aufzeichnung der Gespräche, eine tolle und leichte Einstiegslektüre in das komplexe Werk eines vielschichtigen und vielseitigen Künstlers.
Charlotte Annerl hat sich mit einem aktuellen Buch zur Glücksforschung befasst.
Hartnäckig, geradezu unverwüstlich ist das Glück, stellen die Herausgeber Dieter Thomé, Christoph Hennig und Olivia Mitscherlich-Schönherr in der Einleitung des interdisziplinären Handbuches Glück fest. Für alle, die sich für dieses Thema interessieren, und die sind ja so ein verbreitetes philosophisches Dogma, tatsächlich alle Menschen, ist diese Bestandsaufnahme der Philosophie des Glücks und der Glücksforschung, die 2011 im Verlag Metzler erschien, eine empfehlenswerte Anschaffung. Die Vorzüge des Buches fallen umso mehr ins Gewicht, als die Informationslage zu diesem Themenfeld alles andere als befriedigend ist. 3 Gruppen von Publikationen tragen dafür die Hauptverantwortung. Erstens, die zahlreichen kommerziell ausgerichteten Anthologien über Glück bieten in der Regel nur eine Auswahl an inzwischen bereits allzu gut bekannten Texten. Auch in den diesen populären Readern vorangestellten Einleitungen finden sich überwiegend Vertrautes. Kein Vorwort, das nicht wie einem geheimen Ritual folgend auf die Feststellung Aristoteles verweist, alle Menschen strebten nach dem Glück. Zweitens, neuere philosophische Arbeiten über diesen Gegenstand weisen einen stark essayistischen Charakter auf. Nicht selten bringt der Autor oder die Autorin auch die eigene Person ins Spiel und erläutert Aspekte der selbst praktizierten Lebenskunst. Drittens, in den klassischen philosophischen Systementwürfen spielt die Kategorie Glück zwar eine zentrale Rolle. Sie bezeichnet pauschal jenes inhaltliche, quasi stoffliche Fundament, auf das sich Recht und Moral, etwa in Form einer Regulierung, beziehen. In der Rezeption dieser Systeme wird diesem Umstand aber nicht Rechnung getragen. Die fachphilosophische Forschung widmet sich bevorzugt abstrakten Modellen wie dem Gesellschaftsvertrag oder dem kategorischen Imperativ oder prestigereichen Begriffen wie Vernunft, Gleichheit, Autonomie und Gerechtigkeit. Sie vernachlässigt hierbei aber stets, dass all diese formalen Konzepte letzten Endes auf dem Glücksbegriff aufruhen. Dem Herausgeberteam kommt nun das Verdienst zu, hier gegenzusteuern und dem Begriff Glück jene Aufmerksamkeit und philologische Sorgfalt angedeihen zu lassen, die sonst nur den Flaggschiff-Kategorien, den renommierten Segmenten der philosophischen Forschung zuteil werden. Angesichts dieser ambitionierten Aufgabenstellung erstaunt es nicht, dass das 466 Seiten umfassende, großformatige, interdisziplinäre Handbuch Glück eine Vielzahl von Vorzügen aufweist. Hier sind an erster Stelle die Vielfalt und die Fülle von Aspekten und Materialien zu nennen, die bei der Lektüre des Bandes zum Vorschein kommen. Bereits die Themenauswahl signalisiert den Anspruch, über eine herkömmliche, chronologisch aufgebaute Begriffsgeschichte hinauszugehen. Vorausgeschickt wird zunächst ein Abschnitt über die Semantik des Glücks in verschiedenen Sprachen, dem sodann systematische Exkurse folgen, in denen Überlagerungen des Glücks mit anderen Themenfeldern nachgegangen wird. Glück in der Arbeit und Muße, Glück und Schönheit, Glück und Sinn, Glück und Zeit, Glück in der Liebe, Glück in der Utopie stellen Beispiele solcher Vergleichspaare dar. Keine Berücksichtigung findet dabei allerdings die Kategorie Geschlecht. Dies erstaunt, da Glücksprobleme und Glückshoffnungen vor allem in den klassisch bürgerlichen Konzeptionen von Männlichkeit und Weiblichkeit eine bedeutende Rolle spielen. Auch das Kapitel über Glück in der Liebe geht selbst in seinen historischen Bezugnahmen von vollständig symmetrischen Beziehungen aus, im Gegensatz etwa zu Luhmanns Liebe als Passion. Wichtig ist den Herausgebern das Eingehen auf die Ergebnisse anderer Disziplinen, was in der Einleitung folgendermaßen begründet wird. Die letzten Jahrzehnte haben nun so etwas wie eine Hochkonjunktur der Glücksforschung gebracht, die vor allem von Psychologie, Ökonomie, empirischer Sozialforschung, Neuro- und Biowissenschaften angetrieben worden ist. Dem tragen wiederum Abschnitte wie Glück durch Biotechnik, Glück in den Neurowissenschaften, Glück und Wirtschaft, Glück in der Soziologie des Konsums oder Glück der Tiere Rechnung. Selbstverständlich erhält auch die Darstellung des Glücks in den Religionen sowie in der Theologie einen gewissen Raum. Die philosophiegeschichtlichen Beiträge, die die Zeit von der Antike bis zur Gegenwart abdecken, erfüllen hohe Standards, unter anderem dadurch, dass sie übergreifende Charakteristika von Epochen, Schulen und Strömungen herausstreichen, anstatt nur einen Reigen großer Namen zu bieten. Zu guter Letzt finden sich auch Beiträge über Glück in Bereichen der Kunst, der Soziologie oder der Psychoanalyse, die freilich etwas summarisch ausfallen. Der Vertiefung der angesprochenen Phänomene und Probleme sowie der Anregung für eigene Forschungen dient eine umfangreiche Literatursammlung, sowohl am Ende jedes Beitrages als auch in einem Anhang am Schluss des Buches. Das interdisziplinäre Handbuch Glück kann daher neben der Qualität der einzelnen Kapitel folgende Verdienste für sich geltend machen: die Vielfalt der berücksichtigten Aspekte des Glücks, die Vielzahl der erörterten philosophischen Ansätze und Epochen, das breite Spektrum an zu Wort kommenden sozial- und naturwissenschaftlichen Disziplinen sowie die Einbeziehung von Kunst, Religion und Alltagskultur einschließlich des Unterhaltungssektors. Ungeachtet dieser Leistungen lassen sich jedoch auch Einwände gegen die Gesamtkonzeption des Bandes vorbringen, die zu gleicher Zeit auch Vorbehalte gegenüber der philosophischen Glücksforschung selbst darstellen. Mein Hauptkritikpunkt richtet sich auf die einseitige Blickrichtung bei der Darstellung vor allem der philosophischen Glückstheorien. Denn so viele Formen und Phänomene des Glücks in diesem Buch auch beleuchtet werden, sie alle werden von einer einzigen Perspektive aus betrachtet, nämlich im Lichte der Frage, was Glück eigentlich sei. Es wird also von der Prämisse ausgegangen, die Philosophie widme sich dem Glück, weil es ihr darum gehe, dieses Gefühl näher zu beschreiben, seine versteckten Momente und Bedingungen ans Licht zu bringen. Um es in der Diktion Foucaults zu sagen, den Autoren geht es um die Frage, was Glück ist, aber nicht um die Untersuchung von Glücksdiskursen. Ist das Interesse aber auf die Beschreibung von Phänomenen verengt, scheint es keinen tieferen Grund dafür zu geben, dass sich die Philosophie so ausführlich mit dem Glück beschäftigt und nicht mit anderen Gefühlen wie etwa Neid oder Eifersucht. Die einzige angebotene Erklärung dafür lautet, dass das Thema Glück beliebt sei, einen anziehenden Gegenstand des Nachdenkens darstelle und eben gerade Konjunktur habe. Schließlich, wer wäre nicht gerne glücklich? Ich möchte hingegen die These vertreten, dass die beharrliche Auseinandersetzung der Philosophie mit dem Glück nur dann verständlich gemacht werden kann, wenn zwischen einem Glück im engeren und einem Glück im weiteren Sinn unterschieden wird. Ein Vergleich mit dem Begriff der Kraft im Alltag und in der Physik soll diese Differenz näher erläutern. Wenn für die Physik der Begriff Kraft seit Newton eine entscheidende Rolle spielt, sie der Frage nachgeht, ob es mehrere oder nur eine Grundkraft gibt oder den Begriff der Kraftteilchen einführt, dann geht sie über den alltäglichen Gebrauch des Begriffs Kraft hinaus. Die Physik beansprucht also nicht, die feinen Unterschiede aufzufächern, die zwischen der Kraft eines Gesetzes, dem kräftigen Blau des Himmels oder der Kraft eines Arguments bestehen. Aus immanenten physikalischen Gründen gewann der Kraftbegriff vielmehr das Interesse der Naturwissenschaft. Das bedeutet, dass die Kategorie der Kraft in der Physik eine ganz eigene Aufgabe hat, die sie aus der Alltagssprache bzw. dem Universum alltäglicher Eigenschaften herauslöst. Kraft wurde zu einem prominenten physikalischen Begriff, um mit seiner Hilfe in einen Bereich vorzudringen, der, so David Hume, weder durch unsere Sinne noch durch unsere Vernunft entdeckt werden kann. Die Physik nähert sich diesem Bereich nun spekulativ mit Modellen, die alltägliche Begriffe metaphorisch verwenden und zu wissenschaftlichen Grundbegriffen umprägen. Ähnlich verhält es sich mit der Kategorie Glück. Die Philosophie sieht es einerseits als ihre Aufgabe an, Glück im engen Sinn, also die tatsächlichen Glücksgefühle, phänomenologisch zu erforschen oder die tiefen Grammatik des Begriffs in all seinen Facetten zu erkunden. Doch hauptsächlich verwendet die Philosophie den Begriff Glück in einem weiten Sinn, und zwar, um mit seiner Hilfe eine allgemeine Theorie des Handelns zu entwickeln und einzelne konstruktive Elemente innerhalb dieses Handlungsmodells terminologisch zu fixieren. Dabei ist es nicht erforderlich, ja im Gegenteil geradezu hinderlich, all die Unterschiede zu berücksichtigen, die zwischen Glück, Lust, Freude, Begierde oder dem Angenehmen im realen Alltagsleben oder im normalen Sprachgebrauch zum Ausdruck kommen. Für den abstrakten Funktionsbegriff Glück ist es also unerheblich, ob man mit Jeremy Bentham meint, dass uns Leid und Freude in allem, was wir tun, beherrschen, oder mit Hobbes, dass der Genuss der Endzweck jedweder Sache ist, die wir erstreben, oder mit Pascal, dass alle Handlungen auf Glück gerichtet sind. Alle diese Termini dienen gleichermaßen dazu, das Handlungselement Ziel oder Zweck, insofern es uns erstrebenswert erscheint, durch einen entkontextualisierten Alltagsbegriff, zumeist eben durch den des Glücks, zu bezeichnen. Die moderne Handlungstheorie setzt diesen Weg fort. Sie stützt sich dabei auf andere, wenn auch verwandte Nachfolgekategorien, etwa auf den Begriff Wunsch im sogenannten Überzeugungswunschmodell oder auf den von Donald Davidson geprägten Begriff der Pro-Einstellung.
Thomas Hübel wendet sich mit seiner Rezension an diejenigen, die es auf Bildungsstandards abgesehen haben.
Das schlechte Abschneiden Österreichs und Deutschlands bei den PISA-Tests hat in beiden Ländern zu Bildungsreformen geführt, die derzeit gerade umgesetzt werden. Zentrales Element dabei sind die Bildungsstandards. Wer sich dafür interessiert, wie dieses Instrument in Schulen eingesetzt wird, dem sei folgendes Buch empfohlen. Wolfgang Horvath, Glücklich standardisiert, vom heimlichen Nutzen der Bildungsstandards. Zunächst einmal zur Frage, was Bildungsstandards überhaupt sind. Sie legen fest, was Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt können sollen. Dabei geht es also nicht um abfragbares Wissen, sondern um Kompetenzen, also um Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das klingt zunächst nicht weiter aufregend. Solche Aufgaben wurden ja von Lehrerinnen und Lehrern bisher auch gestellt. Dennoch bedeutet es eine Trendwende, denn diese Aufgaben sind nun standardisiert, also nicht von Klasse zu Klasse unterschiedlich. Außerdem dienen diese Standardtests nicht dazu, die Schüler zu benoten, sondern die Qualität des schulischen Unterrichts sicherzustellen. Früher ist diese Qualität primär durch den Input gesteuert worden, also durch die Ausbildung der Lehrer, durch Lehrpläne, durch Schulbücher etc. Die Bildungsstandards dienen nun dazu, sich den Output, also die von Schülerinnen und Schülern erworbenen Kompetenzen, näher anzusehen. Und die Standards ermöglichen den kontinuierlichen Vergleich zwischen dem Ist-Stand der Kompetenzen und dem angestrebten Soll. Das kann dann die Grundlage für individuelle Fördermaßnahmen bilden. Damit ist schon die erste Leistung von Wolfgang Horvaths Buch genannt. Man erfährt eine Menge über dieses neue Instrument der Qualitätssicherung. Die zweite Leistung des Buches ist es, dass es Debatten rekonstruiert, die in Deutschland, kaum in Österreich, durch die Einführung von Bildungsstandards ausgelöst wurden. Auf Seiten der Gegner der Standards gibt es ein immer wieder vorgebrachtes Argument. Mit den Standards wird das traditionelle Bildungskonzept aufgegeben, stattdessen lässt man sich von der Wirtschaft Kompetenzkataloge vorgeben. Bildung wird durch die Einführung der Standards für ökonomische Zwecke instrumentalisiert. Die Befürworter der Standards argumentieren dagegen, dass es fahrlässig wäre, den Status quo beizubehalten, bei dem ein nicht unerheblicher Prozentsatz der Schüler die grundlegenden Kulturtechniken nicht beherrscht. Die Rekonstruktion dieser Debatten ist interessant, weil man daran studieren kann, wie Akteure eines Feldes darüber diskutieren, wie dieses Feld seine Autonomie und seine Eigenlogik bewahren kann. In diesem konkreten Fall ist dieses Feld sehr klein, nämlich ist es das Feld der deutschen Bildungswissenschaft mit seinen Polen Bildungstheorie und empirische Bildungsforschung. Und die Anforderungen, die von außen kommen, sind natürlich die Ansprüche von Politik und Wirtschaft an das Bildungssystem. Spannender als diese Debatten fand ich aber die Detailfragen danach, welche Nebeneffekte die Bildungsstandards und die Kompetenzorientierung haben können. Bildungsstandards können zum Beispiel dazu führen, dass man nur noch auf die Testergebnisse hinarbeitet. Teaching to the test oder Learning to the test. Dabei könnte einiges verloren gehen, was für einen guten Unterricht eigentlich wichtig ist. Pädagogische Urteilskompetenz bei den Lehrern, ja überhaupt ein professioneller pädagogischer Habitus. Es könnte also eine Deprofessionalisierung eintreten. Ein weiteres Problem ist folgendes. Bildungsstandards sollen eigentlich garantieren, dass die Basisfähigkeiten, die Grundbildung bei Schülern entwickelt wird. Es könnte aber auch der gegenteilige Effekt eintreten, wenn nämlich Schulen leistungsschwache Kinder von vornherein abweisen, damit sich ihre Testergebnisse nicht verschlechtern. Und noch ein Problem. Es gibt eine Menge, was in Standards und Tests gar nicht vorkommt. Zum Beispiel das subjektiv-kreative Moment in Bildungsprozessen. Die Liste von offenen Problemen, die Wolfgang Horvath anspricht, meist geht es um unbeabsichtigte Nebenfolgen der Einführung dieses Instruments Bildungsstandard, diese Liste könnte noch weitergeführt werden. Die Behandlung solcher Detailfragen ist in meinen Augen die dritte große Leistung dieses Buches, neben der Erklärung der neuen Instrumente des Qualitätsmanagements und neben der Rekonstruktion der Debatten zwischen den einzelnen Bildungswissenschaftlern. Wolfgang Horvaths Publikation im Wiener Löcker Verlag erschienen, ist jedenfalls ein Buch, aus dem man etliches zu dem hochaktuellen Thema der Bildungsdebatte lernen kann.
Zwei Bücher zu modernen Seelenkrankheiten stehen am Ende der Sendung. Katharina Lazina informiert über ein Buch, das sich mit dem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom auseinandersetzt.
Christoph Türkes Buch Hyperaktiv – Kritik der Aufmerksamkeitsdefizitkultur ist 2012 in der Beck'schen Reihe erschienen. Christoph Türke widmet sich einem Phänomen, das in letzter Zeit sehr, sehr viel mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, nämlich ADHS. Als ADHS wird die sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung bezeichnet oder auch das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. ADHS beschreibt Kinder und Jugendliche, die bei nichts verweilen können, die leicht ablenkbar sind, unkonzentriert, oft unbeherrscht, die jedes Spiel unterbrechen, jedes Gespräch, alles vermeiden, was Durchhaltevermögen erfordert und mit diesem Verhalten ihre Umgebung an den Rand der Verzweiflung bringen. ADHS wird als Krankheitsbild beschrieben. Diagnostiziert wird ADHS anhand eines Kriterienkatalogs des psychiatrischen Handbuch DSM-4, das herausgegeben wurde von der Vereinigung US-amerikanischer Psychiater. Die Durchführung der Diagnose erfolgt so, dass das betroffene Kind, die Eltern, Erzieher und Lehrer befragt werden. Es gibt eine psychologische Testdiagnostik, eine neurologische Untersuchung sowie Verhaltensbeobachtungen. Vieles davon unterliegt allerdings der Fremdeinschätzung, zum Beispiel der Eltern oder Lehrerinnen. Beispielsweise muss von der Mutter eingeschätzt werden, ob ihr Kind viel zappelt, Aber welcher Maßstab liegt hier zugrunde? Wie viel ist eigentlich viel? Es gibt jedenfalls keine genetischen oder neurobiologischen Tests, die ADHS nachweisen können. Die Gehirne von Kindern mit und ohne diagnostizierter ADHS unterscheiden sich jedenfalls nicht. Es wird von Forscherinnen aber davon gesprochen, dass es genetische Risikovarianten für ADHS gäbe. In Deutschland sind derzeit circa 500.000 Kinder von ADHS betroffen. Behandelt wird ADHS neben Verhaltenstherapien vor allem mit einem Medikament mit dem Wirkstoff Methylphenidat. Methylphenidat wurde in den 1940er Jahren von einem Manager der Schweizer Pharmafirma Ziber synthetisiert. Leandro Panizzon und seine Frau Rita testeten das Medikament, wobei Rita es gerne vor dem Tennisspielen einnahm, da sie damit besser spielen konnte. Von Rita leitet sich der Handelsname Ritalin ab. In den 1960er Jahren wurde es für depressive Hausfrauen und müde Manager beworben. Ende der 60er Jahre stellte man dann fest, dass es bei Kindern die Konzentrationsfähigkeit verbessert. Ritalin steigert also die Aufmerksamkeit. Es macht die Kinder leistungsfähiger und wirkt 10 Minuten nach der Einnahme. Novartis, die Firma, die Ritalin herstellt, machte damit 2010 weltweit einen Umsatz von $464 Millionen. Derzeit bekommen 5% aller US-amerikanischer Kinder Ritalin. In Deutschland steigerte sich die Verschreibung von Ritalin von 1993 auf 2012 um das 36-fache. Doch Ritalin hat auch Nebenwirkungen. Die bekanntesten sind der Appetitverlust, der sich zum Beispiel so auswirkt, dass Kinder und Jugendliche vor der Einnahme des Medikaments zwar ein großes Frühstück essen, untertags dann aber sehr wenig essen können, weil sie keinen Appetit haben. Weitere andere Nebenwirkungen sind Probleme beim Einschlafen und Wachstumsschwierigkeiten. Ritalin wirkt bei allen Personen leistungs- und konzentrationssteigernd. So nehmen beispielsweise 20% aller US-amerikanischen Studentinnen in der Prüfungszeit Ritalin ein. Die Pharmaindustrie rät davon ab, Kindern unter 6 Jahren das Präparat zu verschreiben. Dennoch steigt die Zahl der Verschreibungen auch bei deutlich jüngeren Kindern. Die jüngsten sind 3 bis 3,5 Jahre alt. Viele Eltern kämpfen offenbar damit, dass das Verhalten ihrer Kinder, die Zappelei, die Unkonzentriertheit, zunächst als ein Erziehungsdefizit von der Umgebung wahrgenommen wird. In diesen Fällen ist die Diagnose ADHS, beschreibt sie doch ein Krankheitsbild, auch besonders entlastend. Mittlerweile wird ADHS auch vermehrt bei Erwachsenen diagnostiziert. Es stellt sich hier die Frage, was Charakter ist, was Pathologie und was die Auswirkungen der gesellschaftlichen Erfordernisse und des Leistungsdrucks für eine Rolle spielen. Erwachsene beschreiben, dass Ritalin zu einem Gefühl innerer Ruhe verhelfe, Unruhe und das Gefühl, nie voll da zu sein, verschwenden. Der Autor des Buches Hyperaktiv, Christoph Türke, ist Professor für Philosophie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Für Christoph Türke zeigt sich an den ADHS-Kindern, dass wir insgesamt in einer Kultur der Zerstreutheit, in einer Aufmerksamkeitsdefizitkultur leben. Es ist eine Kultur, in der es vielen Kindern unmöglich geworden ist, sich selbst zu konzentrieren, unter anderem deshalb, weil sie nie gelernt haben, dass sich jemand anderes völlig auf sie konzentriert, ohne dass diese Konzentration durchbrochen wurde. Und es sind, wie gesagt, viele Kinder, die mit ADHS diagnostiziert werden, alleine in Deutschland geschätzte 250.000. Türke versucht nun zu zeigen, wie es zu dieser Aufmerksamkeitsdefizitkultur kam, wie das Phänomen ADHS als ein Zeichen dieser Kultur zu lesen ist, und er macht im zweiten Teil seines Buches konkrete Vorschläge, wie ADHS beizukommen ist. Für Christoph Türke leben wir alle in einer konzentrierten Zerstreuung. Nicht nur den Kindern, sondern auch uns fällt es schwer, bei irgendetwas zu bleiben, sich auf irgendetwas zu konzentrieren. Einer der Gründe, die Türke für diese grassierende Zerstreuung ausmacht, ist die dauernde Präsenz bewegter Bilder. Er greift hier eine Wendung aus Walter Benjamins Filmrezeption auf. Es ist der unablässige Wechsel der Schauplätze und Einstellungen, welche stoßweise auf den Beschauer eindringen, den Assoziationsablauf dauernd unterbrechen und dadurch eine Schockwirkung auslösen, die durch gesteigerte Geistesgegenwart aufgefangen wird. Jeder Bildschnitt schreit gleichsam Achtung und die dauernd stimulierte Aufmerksamkeit wird auf diese Weise zermürbt. Die menschliche Aufmerksamkeit wird durch das audiovisuelle Störfeuer schlichtweg abgestumpft. Was heißt das nun für Kinder, die mit Computer, Fernseher, Smartphone, Tablets aufwachsen? Diese qualitativ neue Reizkultur stimuliert, so Türkes These, das Gehirn in einem bisher unerkannten Ausmaß zur ständigen Neueinstellung seiner synaptischen Verschaltungen. Es trainiert eine Logik der Unterbrechung, die zu einem Mangel an Stabilität führen muss. Viele Kinder müssen sich schon im Babyalter die Aufmerksamkeit ihrer Bezugspersonen teilen, etwa mit dem Fernseher oder mit dem Handy. Ohne noch zu verstehen, was es mit diesen Geräten und den bewegten Bildern auf sich hat, versteht ein Baby aber sehr wohl, dass der Fernseher die Aufmerksamkeit seiner Bezugsperson absorbiert und für es selber weniger, nur geteilte Aufmerksamkeit übrig bleibt. So tritt der Bildschirm zwischen Kind und Erwachsenen. Er unterbricht die gemeinsame Konzentration auf etwas anderes, Drittes, und drängt sich gleichzeitig selbst als Drittes zwischen die Beziehung Kind-Erwachsener. Mama oder Papa sind so da und gleichzeitig nicht da. Türke schreibt, Zitat, dieses Unding ist der Gegenstand der mütterlichen Aufmerksamkeit, aber das Kind bleibt davon ausgeschlossen. Die spezifisch menschliche Aufmerksamkeit zeichnet sich ja gerade dadurch aus, länger zu dauern, als der jeweilige Reiz dauert. Über den Moment hinaus etwas fixieren zu können. Nicht ein Einzelding, etwa einen schwarzen Punkt, sondern Gestalten, Verlaufsformen und Konzentrationen. Darauf kommt es an. Es muss gesagt werden, dass Türke das Fernsehen insgesamt nicht verteufelt, aber er macht sehr deutlich, dass es auf die Dosierung und auf das Alter der Kinder ankommt. Die Anziehungskraft der sogenannten Bildmaschinen ist nämlich vor allem bei jenen Kindern stark, die bereits den Aufmerksamkeitsentzug zu spüren bekamen, noch bevor sie verstanden haben, was es mit diesen bewegten Bildern auf sich hat. Hier erweitert Türke seine Diagnose um den Aspekt der Freudschen Tiefenpsychologie, nämlich den Wiederholungszwang. Die Kinder versuchen dann, durch erhöhten Konsum von Fernsehen, Internet und Videogames, ihr Verlangen dort zu stillen, wo es entstanden ist. Sie wenden sich also dem zu, das ihnen selbst die Zuwendung eigentlich geraubt hat. Doch wenn ADHS ein Phänomen dieser Aufmerksamkeitsdefizitkultur ist, wie können wir damit umgehen? Die Antwort muss also in der kulturellen Praxis liegen und weniger in der pharmazeutischen. Wie kann man nur der Aufmerksamdefizitkultur entgegenarbeiten? Im zweiten Teil seines Buches macht Türke konkrete Vorschläge. Er schlägt ein neues Schulfach vor, die Ritualkunde. Ritualkunde ist bei ihm als eine Achse gedacht, anhand der sich der Schulalltag neu ausrichten soll. Kein zusätzlicher Multimedia-Unterricht, nicht noch mehr Informatik, sondern eben Ritualkunde. Wiederholungen. Das Ritual soll helfen, die zappeligen ADHS-Kinder konzentrationsfähiger zu machen. Wie stellt sich Türke das nun vor? Er spricht von Abläufen, die möglichst gleich bleiben sollen, die sich wiederholen, die Sicherheit und Halt geben. Nicht der ständig geforderte Methodenwechsel innerhalb einer Unterrichtseinheit ist damit gemeint, ganz im Gegenteil. Hier ist die unbeirrbare Wiederholungsfähigkeit der Pädagoginnen gefragt, die beharrlich mit den Kindern die Strukturen des Schulalltags einüben. Spielendes Lernen meint Lernen im Spiel, Lieder aufführen, kleine Stücke, sportliche Geschicklichkeitsübungen, die die Kinder monatlich zur Aufführung bringen. Die Formel kann lauten, selber tun. selber Musik machen, selber singen, selber Reime rezitieren, selbst erzählen von Angesicht zu Angesicht. Auch die Gute-Nacht-Geschichte sollte nicht dem Fernseher überlassen werden. Die geschlossenen Strukturen und geordneten Verhältnisse von Märchenwelten vermitteln auch einen Eindruck darum, dass unsere Umgebung etwas historisch Gewachsenes ist. Die Kenntnis dieser geschlossenen Welten bietet Halt und Sicherheit. Türkes Blick ist ein philosophischer Blick, der sich auf unsere Kultur insgesamt richtet. Denn angemessen verstehen lassen sich komplexe Phänomene wie ADHS nur auf diese Weise. Denn eine rein ideologische Auseinandersetzung, ob es ADHS jetzt gäbe oder nicht, hilft den zappeligen Kindern nicht.
Ulrike Kadi rezensiert aller Ehrenbergs Das Unbehagen in der Gesellschaft, das in deutscher Übersetzung 2012 im Surkamp Verlag erschienen ist.
In Wien wurde vor einem Dreivierteljahr handstreichartig, ohne jegliche Diskussion, eine Teilübernahme von Behandlungskosten für Psychoanalysen durch die großen wie die kleinen Krankenkassen eingestellt. Ein Buch des französischen Soziologen Alain Ehrenberg, der mit seiner Arbeit über das erschöpfte Selbst schon länger bekannt geworden ist, zeigt, was in diesem Zusammenhang alles zu diskutieren wäre. Ehrenberg widmet sich einer spannungsgeladenen Schnittstelle. Wie stehen soziologische und psychoanalytische Untersuchungen zueinander, die das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Individuum zum Thema haben? Welche Rolle wird etwa der Gesellschaft in der Genese psychischer Erkrankungen zugeschrieben? Welche kulturspezifischen Voraussetzungen sind für Thesen in diesem Feld zu berücksichtigen? Exemplarisch stellt Ehrenberg die amerikanischen Verhältnisse den französischen gegenüber und entdeckt dabei, was nicht verwunderlich ist, große Differenzen. Eine solche tut sich etwa auf, wenn von Autonomie die Rede ist. Autonomie ist in den USA nicht nur politisch, sondern auch in der psychoanalytischen Theorie ein tendenziell positiv konnotierter Begriff. Denn Autonomie verbindet sich hier gleichermaßen mit produktiver Konkurrenz, zielführender Kooperation und individueller Unabhängigkeit. Die französische Variante der Autonomie trägt dagegen andere Züge. Eine Autonomie des Ichs gilt etwa in der lacanianischen Psychoanalyse als falsches Behandlungsziel einer fehlgeleiteten amerikanischen Ich-Psychologie. Außerdem seien sich Franzosen gar nicht einig über den Wert der Autonomie. Ihr Blick auf die Autonomie, so Ehrenberg, pendle hin und her zwischen einer republikanischen Ablehnung einerseits, die die Autonomie in Konflikt zieht mit Prinzipien der Französischen Revolution, und andererseits einer Klage darüber, dass der neue Kapitalismus die Autonomie nicht achte und sie instrumentalisiere. In der Lacanschen Lesart von Freuds Psychoanalyse wird die Autonomie des Ichs vor allem als eine Illusion, als eine Täuschung entlarvt. Ehrenberg sieht es als einen Kurzschluss an, die täuschende Fantasievorstellung von der Unabhängigkeit des Individuums bruchlos auf gesellschaftliche Verhältnisse zu übertragen. Autonomie sei schließlich ein Wert, der auch eine Lebensform auszeichnet. Ehrenberg votiert also dafür, genauer zu sein und psychoanalytische Erkenntnisse von gesellschaftstheoretischen zu trennen. Freilich hat Lacan selbst nicht zum soziologischen Gebrauch der Psychoanalyse aufgerufen. Die Idee, dass die Gesellschaft nicht nur eine Triebfeder, sondern selbst die Ursache von symptomatischen Bildungen des Individuums sei, stammt ebenso wenig von ihm wie von Freud. Dieser Eindruck verfestigt sich erst in der breiten Rezeption von Psychoanalyse in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen und in der Übernahme psychoanalytischer Theoreme durch die 68er-Bewegung. Althussers Rückkehr zu Marx und Lacans Rückkehr zu Freud bilden dabei den fruchtbaren Boden für eine spezifisch französische Koalition im Denken, in der das Individuum in Entgegensetzung zur Institution konzipiert wird, eine Vorstellung, die nebenbei bis zur Französischen Revolution zurückreicht. Ehrenberg beginnt seine Untersuchung allerdings nicht in Frankreich, sondern er widmet den ersten Teil, der aus drei Kapiteln besteht, der amerikanischen Situation. Der amerikanische Traum ruht auf puritanischen Wurzeln und auf dem Schicksal von Einwanderern. Das Individuum ist getragen von einem Glauben, durch seine Arbeit das öffentliche Glück aller befördern zu können. Der wirtschaftlich autarke Farmer ist ein tief verwurzeltes amerikanisches Ideal. Allerdings geriet die Allianz zwischen individuellem Engagement und kollektivem Glück in den Vereinigten Staaten bereits im 19. Jahrhundert in eine tiefe Krise, denn der Aufstieg des Kapitalismus schafft neue Oppositionen, in dem Erfolgreiche von Erfolglosen getrennt wurden. Freud und die Psychoanalyse werden in der Folge zum Träger eines Versprechens, dass die alten Ideale auch in Zeiten des Kapitalismus nicht aufgegeben werden müssen. Ein Wachstum des Ichs und dessen Anpassung an gesellschaftliche Gegebenheiten sind ab den 1930er Jahren zentrale Behandlungsziele einer aufstrebenden psychoanalytischen Behandlungskultur in den Vereinigten Staaten, die durch ihre enge Kooperation mit der Psychiatrie nicht wenig zu einer auch heute noch diskussionswürdigen Medikalisierung der Psychoanalyse beigetragen hat. Die psychoanalytische Theorie und Behandlungstechnik sehen sich in den folgenden Jahren und Jahrzehnten mit Veränderungen auf der Seite der Patienten konfrontiert, die Freud noch nicht beschäftigt haben, sogenannte narzisstische Störungen und Borderline-Syndrome. Diese Charakterneurosen bilden ein diskussionsförderliches Bindeglied zwischen Psychoanalyse, Soziologie und politischer Theorie, gelten sie doch als Sozialpathologien. Ehrenberg erläutert die Entstehung dieser Diagnosen und ihre Bedeutung im amerikanischen Behandlungskontext, indem er einen Parcours durch die englischsprachige Psychoanalysegeschichte legt. Auch hier zeigt sich ein manifester Unterschied zwischen dem amerikanischen und dem französischen Kontext, denn die Borderline-Struktur und die narzisstischen Störungsbilder werden in lacanianisch geprägten Zusammenhängen nicht als eigenständige Kategorien angesehen. Ehrenberg lehnt Tocquevilles These ab, dass eine Zunahme des Individualismus zu einer Schwächung des sozialen Bandes führen müsse. Er schreibt dagegen aus einer Perspektive, in der der Konflikt zwischen Individuum und Gemeinschaft nicht zentral ist. Die Psychoanalyse nimmt dabei eine wichtige Position ein, denn die psychische Krankheit ist für Ehrenberg die zeitgenössische Sprache, mittels derer das Individuum in der Lage ist, sich zu äußern. Die Krankheit bildet eine Art Scharnier. Sie ist gleichermaßen Teil eines gemeinsamen gesellschaftlichen Übels wie Ausdruck von vereinzelndem, individuellem Elend. Anknüpfend an seine früheren Arbeiten untersucht Ehrenberg im letzten Teil des Buches Ausdruck und Bedeutung seelischen Leidens in der modernen Arbeitswelt und erweitert seine Überlegungen in Richtung von Axel Honneths Theorie einer subjektkonstitutiven Anerkennung. Die Übersetzung des französischen Textes zeigt leider einige ärgerliche Mängel, so wird auf die Borderline-Pathologie stets unter dem Begriff der Grenzfälle Bezug genommen, was zwar eine wörtliche Übersetzung der Etat-Limite ist, als die Borderline-Störungen in Frankreich bezeichnet werden. Doch die deutschsprachige Diskussion verwendet nun einmal den englischen Ausdruck Borderline. Auch hinsichtlich anderer Fachtermini erweist sich die Übersetzung als laienhaft. Die kleinianischen Topoi der Paranoid-Schizoiden und der depressiven Position werden etwa als Paranoid-Schizoide und als depressive Stellungen bezeichnet, was das Textverständnis nicht erleichtert. Ehrenbergs Arbeit ist durch ihren Reichtum an Bezügen zu zahlreichen Autoren und verwandten Themenstellungen vor allem eine Fundgrube. Indirekt lässt sie sich als eine Entlarvung der Dummheit, einer Vertreibung der Psychoanalyse aus der öffentlichen Diskussion wie aus der klinischen Behandlung lesen. An wen richtet sich das Buch? Zweifellos stellt es die Geduld seiner Leserinnen auf die Probe. Und das ist heute schon ein beinahe ungewöhnliches Unterfangen. Denn wie die psychotherapeutischen Behandlungen soll auch das Lesen vor allem eines, schnell gehen, ohne Rücksicht auf Verläufe und Ziele. Ehrenbergs Buch ist daher eine Lektüre für Widerstandsfähige und für Querdenkerinnen. Doch davon gibt es zweifellos genug.
Sie finden die Liste der heute rezensierten Bücher in der Sendungsbeschreibung unter der Adresse audiothek-philo.at. Herbert Rachowetz dankt für Ihre Aufmerksamkeit und verabschiedet sich für die Redaktion.